Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Ja, wir grüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde, freuen uns, dass Sie wieder da sind und sich trotz dieser Hitze aufgemacht haben. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Lukas 19. Der Menschensohn Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Um ihn soll es immer wieder und immer gehen in unseren Bibelstunden. Zunächst ein paar Abkündigungen. Sie sind nächsten Sonntag auch wieder herzlich eingeladen zur Bibelstunde, die wird, so Gott will, Schwester Renate Wiegand halten. Und nächsten Sonntag ist auch Atempause am Abend. Nehmen Sie gerne auch noch die Flyer mit. Es ist eine Atempause mit Pfarrer Martin Fleig unter dem Thema unerschütterliche Hoffnung. Er hat ja Schweres mitmachen müssen und ich denke, davon berichtet er auch ein wenig. Und dann wollten wir noch erinnern, dass bald ein neues Quartal beginnt. Sie können also auch schon Zeit mit Gott-Hefte mitnehmen. Vorne am Eingang sind Sie zu finden. Und dann sind Sie auch herzlich eingeladen, heute hinterher noch ein bisschen da zu bleiben, zum Kaffee trinken und zur Begegnung. Schön, wenn Sie alle da bleiben noch. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In einem ganz bekannten Lied heißt es, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. 314, wir singen dieses Lied, Nummer 314. Wenn Jesus kommt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, dann kann das auch sein, dass da jemand das so erlebt, er hat mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm gerettet. Und aus diesem Psalm, dem Psalm 40, beten wir jetzt miteinander einige Verse. Sie sehen es hier an der Leinwand. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Herr, du wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Mut hat mich verlassen. Lass dir's gefallen, Herr, mich zu retten. Eile, Herr, mir zu helfen, denn ich bin arm und elend. Der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Retter. Mein Gott, säume doch nicht. Wir beten noch weiter. Herr Jesus, danke, dass du siehst, wo jeder Einzelne ist. Und manch einer mag auch unter uns sein, der zu dir ruft und deine Rettung sucht. Komm du ihm entgegen. Und wir danken dir auch für all die Hilfen und Rettungen, die du uns schon geschenkt hast und erleben lassen hast. Danke für deine Treue und Barmherzigkeit. Und danke, dass du jetzt hier auch mitten unter uns bist. Segne du Reden und Hören. Segne du dein Wort. Amen. Und von dieser Barmherzigkeit singen wir jetzt noch ein Lied. Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende. Wir singen es dir von vorne an der Leinwand. Ja, ich würde sehr gerne jetzt eine neue Themenreihe mit Ihnen beginnen, sofern ich die Bibelstunde habe. Und zwar Bilder und Gleichnisse der Bibel für unsere Verbundenheit mit Jesus, also für unsere Beziehung mit Jesus. Es gibt ja viele Bilder, Gleichnisse, Symbole in der Bibel, also das Brot des Lebens oder das Schwert des Geistes, der Feigenbaum steht für das Volk Israel, das Joch für die Unterwerfung unter dem Gesetz. Aber es gibt eben auch viele Bilder, die sich auf unsere Beziehung mit Jesus und auf die Verbundenheit mit ihm beziehen. Also das Bekannteste ist der Weinstock und die Reben. Wäre schon vielleicht das Bekannteste, was am schnell da einfällt. Aber jetzt mal die Frage, was fällt Ihnen dazu noch ein? Sagen Sie es laut, dass ich es wiederholen kann. Der gute Hirte und die Schafe. Ja, da ist er, klein. Alpha und Omega, das bezieht sich auf Jesus alleine, aber auch ein ganz wichtiges Wort zu Jesus. Kind und Vater, ja, also Sohn und Vater, Tochter und Vater. Da war noch was? Brot des Lebens. Dann müssten wir die Hungrigen dazu sein, ne? Genau, genau. Ja, es gibt viele, also Herr und Hirte, König und Botschafter, Eckstein und Bau oder Steine, also ganz viele gibt es, oder die Henne und die Küken gibt es auch. Hat Jesus davon erzählt. Also es gibt etwa, also ich habe 21 gefunden, also ob es alle sind, weiß ich nicht, gar nicht. Aber es zeigt doch, wie zentral unsere persönliche Beziehung und Verbundenheit mit Jesus in der Bibel auch aufgegriffen ist. Und dafür hat ja Gott auch in Jesus alles getan, damit das möglich ist, dass wir mit ihm leben, mit ihm Gemeinschaft haben. In den Bildern lernen wir also viel über Jesus kennen oder schauen uns viel über ihn an, auch ein bisschen was über uns und vor allen Dingen, wie wird diese Verbundenheit, diese Beziehung denn gelebt? Ja, vielleicht haben Sie es schon geahnt an den Bildern. Ich fange jetzt mit einem sehr bekannten, vertrauten Bild an, das Bild vom Hirten und den Schafen. Und wahrscheinlich wissen Sie, dass das Hirtesein Gottes die ganze Bibel durchzieht, von den Mosebüchern bis zu der Offenbarung. Also hier mal eine Auswahl. Jakob bekennt ja am Ende seines Lebens, Gott ist mein Hirte gewesen, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Und David, da kennen wir sein Vertrauenskredo in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Im Propheten Hesekiel lesen wir in Kapitel 34 das bekannte Hirtenkapitel. Da klagt Gott eigentlich über die schlechten Führer seines Volkes und sagt, sie sind wie schlechte Hirten. Aber gleichzeitig erfolgt dann die wunderbare Verheißung auf den rechten Hirten, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Von dem heißt es dann im Hesekiel: Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden, das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und dann spricht auch Jesus im Neuen Testament davon, dass er der gute Hirte ist, in Kapitel 10 vom Johannesevangelium. In den Apostelbriefen spricht Petrus davon, vom Hirten und Bischof unserer Seelen. Und in der Offenbarung heißt es, dass Jesus als Hirte und Lamm Gottes seine Erlösten weiden wird. Also von Mose bis Offenbarung, Gott ist unser Hirte. Also Hirte und Schafe, das wird ja meistens ziemlich positiv und idyllisch dargestellt. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Aber wenn man die Schäferei kennt, weiß man, das ist eigentlich eine Knochenarbeit. Und Also so friedlich geht's da auch nicht immer zu. Und manchmal erscheinen sie doch fast ein bisschen frech. Und dann geraten sie auch noch auf Abwege. Ja, da will's auch mal einer versuchen. Oh. Ja, und Führen von Schafen ist auch so eine Sache. Ständig finden sie links und rechts neben dem Weg ein Gräschen, was sie interessiert und was sie dann auch fressen möchten. Und deswegen ist das Hinterhergehen, damit haben sie es nicht so eilig. Oder vergessen es sogar ganz, wenn irgendwas besonders schmackhaft ist. Ja, ich möchte aber nicht auf die ganze Hirtentätigkeit eingehen und eine umfassende Auslegung von Hirte und Schaf bringen, sondern wie gesagt, den Fokus einfach darauf legen, was erfahren wir darüber, wie wir unsere Beziehung mit Jesus leben. Und was sagt der Text uns, die Bibel uns, über dieses Verbundensein mit ihm? Dazu möchte ich einen Text zugrunde legen, nämlich den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10. Und ich lese einige Verse daraus, auszugsweise. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zu der Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein erstes, um was es hier geht. Es geht um ein Eigentumsverhältnis. Sie haben es vielleicht gehört, Jesus spricht von seinen Schafen und von Schafen seiner Herde. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, dass er hier Israel meint und mit den anderen Schafen, die er auch noch dazu holt, uns als Heidenchristen, sondern ich möchte einfach das anschauen, seine Schafe, das bedeutet sein Eigentum. Um etwas zu besitzen, muss man es ja entweder erben oder selber machen oder kaufen, erwerben. Und das hat der gute Hirte getan. Petrus schreibt davon, dass wir durch Jesus nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst sind, sondern mit seinem Jesu teurem Blut. Als Jesus sein Leben am Kreuz für uns hingab, hat er den Kaufpreis bezahlt. Für uns ist also bezahlt. Wir müssen nicht mehr selber zahlen. Unsere Sünde ist gesühnt durch Jesus am Kreuz. So hat also der gute Hirte sein Leben für uns eingesetzt. Aber könnte man ja jetzt fragen, von wem wurden wir denn abgekauft? In Hebräer 2 lesen wir zum Beispiel, dass wir von der Macht dessen, der uns durch Sünde versklavt und in Gefangenschaft hielt, dem Satan erlöst wurden. Sünde gab ihm Anrecht, die Menschen zu versklaven unter seiner Herrschaft. Aber Jesus hat mit seinem Sühnetod die Schuld gesühnt, das Lösegeld bezahlt. Wir sind frei und er hat nun ein Eigentum. Titus sagt das zum Beispiel. Unser Heiland Jesus Christus, der sich für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Wir gehören also diesem guten Hirten. Er spricht zu jedem Schaf, also zu uns. Du bist mein. wenn wir ihm gehören und uns ihm anvertraut haben. Und das sagt er auch immer dann noch, wenn wir auch mal ins Abseits geraten sind, wo es auch nicht mehr so gut mit dem Hinterher hinkriegen. Er lässt seine Schafe nicht. Er spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was für ein Trost liegt doch darin, dass Jesus sagt, wir sind sein Eigen. Und für ein Eigentum trägt man auch Verantwortung. Das habe ich in der Wuppertaler Studienbibel als Erklärung mal gelesen. Das fand ich so wunderbar. Jesus trägt also für sein Eigentum, für uns, Verantwortung. Er hat Acht auf sein Eigentum, sorgt dafür, dass uns nichts geschieht, was seinem Willen zuwiderläuft. Ja, dazu hat er Macht. Nichts, was er nicht will, kann etwas ausrichten. Alles muss zuerst an ihm vorbei. Da kann auch ein Trost in allem Schwere noch liegen. Es musste an Jesus vorbei. Das Wissen, wir sind sein, bedeutet auch Zugehörigkeit. Wir gehören einem guten Hirten. Bei ihm bin ich richtig, bei ihm bin ich zu Hause. Unser Innerstes ist nicht mehr heimatlos. Wir haben Heimat bei ihm. Einen Ruheplatz, ein Zuhause in seiner Nähe, an seinem Herzen. Und Eigentum Jesu sein bedeutet ja auch, wir sind nicht mehr unser Eigen. Wir gehören jetzt ihm, nicht mehr uns selber. Das heißt, wir gehören ihm. Unser Leben gehört ihm und soll zu seiner Ehre dienen. Und noch etwas, Zugehörigkeit bedeutet auch Zugehörigkeit zu seiner Herde, also zu unseren Mitchristen. Und auch zur weltweiten Jesusgemeinde. Ein zweites. Das Bild vom Hirten und Schafen sagt uns auch, bei Jesus geht es auch um ein gegenseitiges Kennen. Er kennt uns und wir kennen ihn. Wir hatten gelesen, im Johanneskapitel, er ruft seine Schafe mit Namen. Und dann sagt er später, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Also, Jesus ruft uns mit Namen. Diese Wendung ist nicht nur, dass er irgendwie einen Namen ruft, sondern in der Bibel bedeutet etwas mit Namen rufen immer, dass jemand seine Hand da drauf ist, das ist mein. Und das mit Namen rufen bedeutet, dass wir ihm gehören. Aber natürlich sagt es auch zum anderen, dass er uns kennt durch und durch. Er weiß genau, was für ein von ihm geliebter Mensch sich hinter unseren Namen verbirgt. Und er versteht uns, kennt uns durch und durch. Er kennt unser Gewordensein, unsere ganze Geschichte. Er kennt unsere Fähigkeiten und Schwächen, unsere Träume und unsere Grenzen, unsere kleinen Nöte und unsere großen Nöte. Er kennt unsere offensichtlichen Schwierigkeiten, aber auch den ganz verborgenen Schmerz. Alles ist ihm bekannt. Und manchmal staunen wir auch darüber, dass er uns mit all diesen Sachen liebt, und herzlich annimmt. Was für ein Friede kann das auch in unser Herz bringen, wenn das wieder vom Kopf ins Herz rutscht. Jesus weiß alles, ihm kann ich vertrauen. Es gibt ein schönes Lied von Hedwig von Redern. Sie kennen wahrscheinlich alle das Lied »Weiß ich den Weg auch nicht«, das ist auch von ihr. Das Lied, was ich mitgebracht habe, ist nicht bekannt oder nicht so bekannt. Das heißt »Ich weiß«. Und da drinne, das ist eigentlich ein Gedicht gewesen, da drinne beschreibt sie, was ihr das bedeutet, dass Jesus immer wieder sagt, ich weiß. Und wir singen dieses Lied jetzt. Es ist, wie gesagt, vermutlich fremd und deswegen spielt Dorothee das einmal voraus und dann singen wir es gemeinsam. Ja, dass Jesus uns kennt, das ist eine wunderbare Tatsache. Aber der Text sagt auch, dass die Schafe ihren Hirten kennen. Das heißt, auch wir dürfen Jesus kennen. Ja, wir haben ihn schon erkannt und haben ihm vertraut. Aber wir dürfen ihn auch immer besser kennenlernen. Ich komme später nochmal darauf zurück. Ein dritter Punkt, was uns die Verbundenheit von Hirte und Schafe sagt. Ich habe es mal so genannt. Es geht um eine Lebensbegleitung und unser Vertrauen. In der Bibel bedeutet ja das Bild vom Hirten und Schafen nicht, wie wir es vielleicht eher kennen, dass da so ein umzäuntes Gebiet oder Wiese ist und da werden die Schafe hineingebracht und dann bleiben sie da. Und abends kommt vielleicht der Hirte zurück und holt sie wieder ab. Das ist nicht so, sondern in der Bibel geht es immer darum, dass der Hirte und die Hirten bei den Schafen sind. Der Hirte bleibt bei ihnen, hat beständig Acht auf sie, weidet sie, beobachtet sie. Eine Pfarrerin hat mal davon berichtet, wie sie von diesem Achtgeben so beeindruckt war, als ihn Hirte mit seinen Schafherde beobachtet hatte. Der Hirte beobachtete also die Herde und hatte einen feinen Blick. Er schaute, geht es ihnen gut? Wie reagiert das Mutterschaf auf ihr Neugeborenes? Lahmt ein Schaf? Geht ein Schaf abseits der Herde? Droht von irgendwo Gefahr? Ist eins verletzt? Ist eins hingefallen und kommt nicht mehr hoch? So ist der Hirte bei seiner Herde. Tag und Nacht ist er bei ihnen. Und das gilt nicht nur für die hellen Tage, das gilt auch für die dunklen Tage. Ein Hirte lässt seine Schafe nicht allein. Er begleitet sie in allem, was wechselvolle oder alltägliche Tage so mit sich bringen. Was für ein schönes Bild für unseren Herrn Jesus. Wir dürfen also in allem um seine Anwesenheit wissen und ihm vertrauen. Einsamkeit, das ist eine schmerzliche Erfahrung und alleingelassen werden erst recht. Und manchmal wird man auch einsam, weil niemand wirklich verstehen kann, was mit meiner Not ist und warum ich leide. Ja, und vielleicht wird man auch einsam, weil es niemand mit uns aushalten kann, weil niemand dieses Leid ertragen kann, die Traurigkeit, was auch immer, das gibt es auch. Aber Jesus hält es mit uns aus, er bleibt da. Er geht mit uns auch durch diese Zeit, er harrt mit uns aus, genau diese dunklen Zeiten auch. Lebensbegleitung und wir dürfen ihm vertrauen. Ein vierter Punkt. Es geht auch um Fürsorge und Zufriedenheit. Schafe weiden und versorgen ist ja das Kerngeschäft des Hirten. Und die Schafe eines guten Hirten machen die Erfahrung, bei dem Hirten, da geht's mir gut. Über solches Vertrauen wächst dann auch eine sehr vertraute Beziehung zwischen Hirte und Schafe. Zufriedene und versorgte Schafe sind auch ein gutes Zeugnis und ein Empfehlungsschreiben für den Hirten. Da dachte ich, oh, ich möchte auch gerne ein Empfehlungsschreiben für Jesus sein. Selbst Widerwärtigkeiten sagen den Schafen nicht, dass der Hirte sie nicht versorgt, sondern im Gegenteil, sie lassen sich gerne in seine schützende und friedevolle Nähe rufen. In Psalm 23 bekennt ja David mir wird nichts mangeln. Doch ein nettes, zufriedenes Schaf. Das hebräische Wort für mangeln kann man auch übersetzen mit kurz. Und vielleicht kommt daher kurz. Und vielleicht kommt daher auch die Wendung zu kurz kommen oder nicht zu kurz kommen. Das will uns sagen, unter der Obhut unseres Hirten kommen wir nicht zu kurz. Er hat Acht auf uns. Er führt uns zu der Weide, auf der wir finden, was wir brauchen. Manchmal müssen wir durch Strecken laufen, wo wir denken, ich habe doch gar nicht, was ich brauche. Aber Jesus weiß, warum er uns durch dieses Tal führt. Er hat ein Ziel damit. Und das Wesentliche für unseren inneren Menschen können wir uns sowieso nicht geben. Frieden, Vergebung, Hoffnung, Geborgenheit, das finden wir nicht in uns, das finden wir nur in der Nähe unseres Hirten, Jesus. Da sind wir wie Schafe, Empfangende und Vertrauende. Wer um diesen guten Hirten weiß, der lernt dieses kostbare Gut des Vertrauens und der Zufriedenheit. Zufriedenheit, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, ich finde das etwas ganz Kostbares, was ganz Wunderbares. Und das hängt ganz eng zusammen mit der Anwesenheit und mit dem Beistand unseres Hirten. Da können wir zur Ruhe kommen, vielleicht in mancher Not und Dunkelheit, aber weil er da ist, weil ich weiß, er wird mich durchbringen. Wenn ich von Zufriedenheit rede, dann möchte ich einfach noch dazu sagen, ich möchte nicht von Zeiten reden, wo wir durch tiefes Leid und Schmerz geführt werden. Das ist nochmal eine andere Nummer und da ist auch mal das Klagen dran. Aber ich rede hier von unserem Alltag, von unseren Herausforderungen, die wir so immer wieder haben. Dann habe ich mir dann dazu die Frage gestellt, ja, Zufriedenheit. Gibt es denn das, Zufriedenheit und Geborgenheit, trotz manchem, was uns abgeht? Könnt ihr sagen, ich warte mal, bis jetzt der Missstand beseitigt ist, dann bin ich zufrieden. Hab mir gedacht, geht das auch ohne die Beseitigung von Missständen, dass ich innerlich Ruhe erleben darf beim Hirten? Kann man auch zurückkommen, trotz mancher Tränen und Schmerz? Kann man Geborgenheit trotz Stürme und Anfechtungen erleben? Klar, offensichtliche und ungute Missstände, die anhalten, die muss man ja ansprechen. Das muss man nicht hinnehmen. Aber ich glaube, wenn man innerlich geborgen beim Hirten ist, dann hört sich das nicht nach Mutztüte an, sondern das sagt man dann so, wie es Jesus ehrt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er sorgt für mich. Wir dürfen bitten, Jesus, Herr Jesus, weide mich auch auf deiner grünen Aue, führe mich zu deinem erfrischenden Wasser. Lass mich mich innerlich bergen können in deiner Gegenwart, du bist ja da. Führe du mein Inneres zur Ruhe. Ja, es gibt so vieles, was uns unruhig und traurig und friedelos machen könnte. Und vielleicht ist auch was passiert, was uns verletzt hat. Oder wir haben einen Fehler gemacht und sind durch eigenes Versagen schuldig geworden, haben uns Schaden zugefügt. Was wir dann brauchen, ist so ein Hirte, der für uns sorgt. Wir brauchen die Pflege eines gütigen und guten Hirten, unseren Herrn Jesus. Wir brauchen es, dass er uns immer wieder hilft und zurechtbringt. Und er tut das gerne, manchmal auch mit Hilfe seiner Unterhirten. Wir brauchen von ihm Heilung und Trost, Vergebung, Reinigung. Und was wir, glaube ich, vor allen Dingen immer wieder brauchen, ein neues Jahr des Vertrauens. Das rechte Schaf rechts unten hat es mir doch angetan. Und ich dachte, was für ein Friede wäre das, wenn ich in Jesu liebendes Angesicht schauen könnte und sagen könnte, ja, du bist gut, bei dir habe ich es gut. Hier draußen ist ein bisschen kalt, aber bei dir habe ich es gut. Und was für ein Zeugnis wäre Zufriedenheit, die vielleicht durch viel Not errungen und erobert wurde. Mein Hirte ist gut zu mir. Jetzt noch ein letzter, fünfter Punkt. Führen und folgen gehört auch zu unserer Beziehung mit Jesus. Führung und folgen. Nochmals Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 4. Da schreibt der Evangelist, wenn er, Jesus, alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Das heißt, das Führen eines Hirten geschieht durch Vorausgehen und durch Rufen, und das gehört zusammen. Ein guter Hirte ist eben kein Treiber, der die Schafe so vor sich hintreibt. Nein, ein guter Hirte geht voraus. Und so geht Jesus uns auch voraus. In dem Mosetext, wo Israel in der Wüste geführt wurde, heraus aus Ägypten, heißt es ja, dass Gott ihn vor ihnen vorherzog, am Tag in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule. Und er zog vor ihnen her, da steht eigentlich kein Verb, sondern als der Vorausgehende ging er vor ihnen her. Finde ich ein sehr schönes Bild für Jesus. Wir dürfen ihn als den Vorausgehenden ehren und anbeten. Dass er vorausgeht, bedeutet ja auch, dass ich für alles, wo ich hineingerate und hinkomme, gilt, er war schon zuerst hier. Er war schon da und ist schon da, kennt sich aus. Er kommt nicht erst später dazu. Nein, er ist schon da. Und zu dem Rufen, jetzt bräuchte ich einen Ton über das PC. Ich hoffe, das klappt.
Hi! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm!
Wie viel Alter heißt du, Bi?
Ich weiß gar nicht, 5, 6.000.
Haben Sie nebenbei gesehen, auch gesehen, dass da relativ bald ein paar Schafe seitlich ausgeschert sind und wieder nach ihren grünen Gräser geguckt haben. Ja, so sind wir. So sind die Schafe. Und wir manchmal einfach auch. Der Hirte führt also nicht allein durch Vorausgehen, sondern vor allen Dingen auch durch seine Stimme. Und was im Johannesevangelium auffällt, Jesus spricht einfach wie eine Tatsache. Meine Schafe hören meine Stimme. Manchmal denkt man ja, ich möchte gerne hören. Aber Jesus hat zugesagt, wir hören seine Stimme. Das bedeutet auch, er hat zugesagt zu reden. Er hat zugesagt, seine Stimme hören zu lassen. Und darum ist auch ein Gebet, dass wir bitten, Herr Jesus, lass mich hören, was du sagst. Öffne mir Herz und Ohren für deine Stimme, dein Reden. Das ist ein Gebet mit Verheißung. Manchmal erwarten wir vielleicht etwas Besonderes, um die Stimme von Jesus zu hören. Aber das ist nicht die Regel, das gibt es schon. Aber die Regel ist, Gott hat uns so geschaffen, dass wir innerlich durch seinen Heiligen Geist sein Reden bemerken und verstehen. Und bestimmt könnten Sie jetzt auch Beispiele nennen. Ich will einfach ein paar aufzählen, wie wir Jesus Stimme hören können. Zunächst ist es einfach dieses Hören oder hörende Lesen des Wortes Gottes in der Bibel. Was da von seinem Willen, von seinem Plan gesprochen wird, von seinen Taten und von seinem Zuspruch. Und da brauchen wir nicht auf eine zusätzliche Eingebung warten. Das gilt uns auch ohne zusätzliche Stimme. Aber trotzdem ist es doch so, dass wir auch immer wieder ganz persönlichen Zuspruch erfahren. Da redet Gottes Wort hinein in unsere persönliche Situation, in unser Herz. Und warum? Weil Gottes Wort lebendig ist und weil sein Heiliger Geist dadurch redet. Oder wir bekommen beim Beten Klarheit über einen Gehorsamsschritt oder Freudigkeit oder einen Drang, etwas Gutes zu tun für jemand Bestimmtes. Das kann auch von Jesus kommen, dass er uns da sozusagen schiebt. Oder vielleicht waren wir auch am Fragen über den Plan Gottes für unser Leben. Wir planen irgendwas, würden gerne wissen, ist das nach seinem Willen oder ein Plan für das Reich Gottes? Und wenn wir dann Gottes Stimme hören in seinem Wort oder irgendwie anders, dann schenkt er uns Frieden darüber. Wir werden ermutigt, er öffnet Türen. Aber manchmal ist es auch so eine Unruhe. Und dann fragt man sich, was ist los? Und Jesus redet eigentlich deutlich, wenn er es uns so unruhig macht. Dann wissen wir, warum. Seine Stimme lässt er hören. Macht uns unruhig über etwas, was er korrigieren möchte. Oder was noch fehlt. Oder eine Erinnerung an jemanden, der mich jetzt braucht. Und jetzt steht dann noch die Frage im Raum, gibt es denn eine Voraussetzung, um Gottes Stimme zu hören und hören zu können? Und das ist folgendes. Ich hoffe, es klappt gleich hier. Ich brauche jetzt wieder gleich einen Ton. Also, ich habe so einen Film gefunden, der hat mich beeindruckt. Und zwar ist das eine Besuchergruppe beim Hirten gewesen und die haben sich so alles zeigen lassen und auch erklären lassen, mit welchen verschiedenen Lockrufen er so ruft. Und das wollten sie doch auch mal probieren. Und es ist leider eine private Aufnahme, da ist ein bisschen Gelächter im Vordergrund, aber das Eigentliche erkennt man doch. Drei Leute versuchen es. Die da immer so mit der Mütze zu sehen sind. Also jetzt.
One more time.
Oh, one is looking.
How good.
Nun der Hirte.
Who? Look at them, look at them.
That's amazing.
Isn't that amazing?
They are coming. Oh my God. Oh my God.
Ist doch schön, beeindruckend. Ja. Also, die Voraussetzung, wie wir Gottes Stimme hören können, bedeutet, dass wir seine Stimme kennen müssen. Die Schafe, die Stimme von den Besuchern, die hat ihnen überhaupt nichts gesagt. Also, und das ist es bei Schafen, die müssen die Stimme, die muss ihnen vertraut sein. Und das habe ich gedacht, das ist doch wunderbar. Wir müssen seine Stimme auch kennen. Und kennen beinhaltet auch vertraut sein. Es ist etwas vom Wichtigsten, glaube ich, für unser Glaubensleben, dass wir vertraut werden mit der Stimme von Jesus. Und auch dazu gibt die Bibel viele Hinweise. Ich kann hier nur zwei nennen.
Vier stehen hier.
Auf jeden Fall das Wichtigste. Viel mit dem Wort Gottes sich beschäftigen. Darin lernen wir ja seinen Willen kennen. Wir lernen kennen, wie Gottes Stimme klingt, was ihm entspricht. Dazu gehört auch eine gewisse Hörbereitschaft und Offenheit dazu. Wollte erst noch was über Hörweite, dass man auch in Hörweite sein muss. Aber ich glaube, der Hirte sucht uns auch da, wo wir nicht mehr in Hörweite sind und holt uns wieder ein. Das nächste, wie wir Gottes Stimme kennenlernen und vertraut werden mit ihr, ist, dass wir uns viel im Tun dessen, was wir erkannt haben, üben müssen. In unserem Bibeltext geht es ja mehrfach um das Folgen. Die Schafe erleben, wenn sie dem Hirten folgen, dann geht es ihnen gut. Dann gibt es eine gute Weide, dann erfährt man Schutz und Verteidigung. Dann geht es zum Lager, nach Hause. Und so dürfen wir das auch erleben, das Folgen oder der Gehorsam. Das bedeutet letztendlich Segen, einen kostbaren Frieden in unserem Herzen, der uns in ihm ruhen lässt. Und ja, wir müssen folgen. Jemand hat mal gesagt, führen kann man nur jemanden, der nicht sitzen bleibt, sondern Schritte tut. Und so erleben wir, wenn wir merken, ich habe da einen Eindruck, dass Jesus das von ihm möchte und wir tun es, erleben wir, ja, ich hab richtig gehört. Manchmal erleben wir vielleicht auch, nee, war nichts. Aber üben, da sind Fehler einbegriffen. Und ich glaube, mit diesen Fehlern kann Jesus umgehen, wenn er unser Herz kennt und wir wussten, wir wollten ihn hören und ihm folgen. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, was es bedeutet, Hirte und Schafe, welche Bedeutung das hat für unsere Verbundenheit mit Jesus. Es geht um ein Eigentumsverhältnis und Zugehörigkeit. Wir gehören unserem Hirten, er trägt Verantwortung für uns, wacht über uns und es bedeutet Glück, ihm zu gehören. Dann geht es um ein gegenseitiges Kennen. Er kennt uns, er weiß Bescheid und wir dürfen ihn auch kennen. Es geht um eine Lebensbegleitung des Hirten und Vertrauen auf unserer Seite. Lebensbegleitung, das bedeutet, ununterbrochen ist Jesus bei uns. Was für ein hohes Glück ist das. Er teilt unser Leben mit uns. Dann geht es um Fürsorge und Zufriedenheit. Weil er uns gut ist und für uns sorgt, dürfen wir zur Ruhe kommen und uns auch von ihm pflegen, zurechtpflegen und zurechtbringen lassen. Und schließlich auch noch das Führen und Folgen. Er geht voraus und er lässt seine Stimme hören. Ich bete noch. Ja, Herr Jesus, du bist unser treuer Hirte und bei dir haben wir es gut. Wir möchten dich immer wieder bitten, schenk in unserem Herzen diesen Aufblick zu dir, zu deiner Treue, zu deiner Güte. Schenke in unser Herz immer wieder neu dieses Vertrauen und diese Geborgenheit. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der das gerade nicht erlebt, der gerade durch Nöte geht, wo er deinen Frieden, deine Nähe nicht spürt. Du als der treue Hirte bist dennoch da und du bringst wieder Licht hinein, du bringst durch das dunkle Tal hindurch. Hab Dank dafür und bitten dich auch, geh du dann mit uns noch in den Rest des Tages und in die neue Woche. Du bist der Hirte, der vorausgeht und wir dürfen dir folgen. Danke. Amen. Vielleicht haben Sie immer schon auf den Psalm 23 gewartet. Jetzt singen wir ihn. Und zwar in dem Lied Nummer 86. Nummer 86, der Herr, mein Hirte, führet mich. Ein ganz bekanntes Lied. Dann wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche mit dem guten Hirten. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.